Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Ich muss sagen, heute muss ich mich ein bisschen, motivieren zu der Folge. Der letzte Tag im Urlaub für mich und jetzt am letzten Abend des Urlaubs darf ich hier über ein so tolles Spiel reden mit dir, Julian.
Ja, du tust mir ehrlicherweise auch wirklich leid, aber irgendwie müssen wir es über die Bühne bringen. Das war gestern echt hart. Also bei mir, ich habe mich noch gefreut, dass ich noch pünktlich ins Stadion geschafft habe. Das war auch schon erstmal, weil ich kam ja auch aus dem Urlaub, schon Drama für sich. Eigentlich hätte es vom Flug her super gepasst. Bin pünktlich um 5:05 gelandet in Düsseldorf und auf einmal hat sich das ganze Gepäckband 2 Stunden lang nicht bewegt. Dementsprechend kamen die Koffer nicht. Am Ende kamen ja die Koffer, dann wie verrückt sind wir zum Auto gerannt. Dann irgendwie dann am Ende noch gut durchgekommen, einfach weil schon alle im Stadion waren. Dann auch Glück gehabt, dann Auto abgestellt, sofort die erste Bahn bekommen, zur Bahn gesprintet, dann über den Zaun gesprungen, dann zum Stadion gerannt und dann irgendwie dann, weiß nicht, 2 Minuten vor Anpfiff saß ich auf meinem Platz und war happy, dass wir das irgendwie so geschafft haben. Was auch schon echt stressig war, vor allem nervig am Fließband da. Und aber letztendlich für so ein Spiel haben wir uns da abgestresst, 6-1 gegen Union zu verlieren. Also erst ärgere ich mich am Fließband, dass sich da nichts bewegt, und auf Schalke kassieren sie die Tore wie am Fließband. Also das war wirklich eine traurige Partie. Also
ist auch bei mir. Ich gucke das Spiel hier, gehe extra raus bei dem Wetter ins Zimmer, damit ich hier ein gutes WLAN habe. Im Nachhinein hätte ich die Zeit auch anders dann verbringen können. Am Strand oder so. es ist immer noch ein bisschen schwierig, das jetzt irgendwie einzuschätzen, beziehungsweise drüber zu reden. Ja, weil das Ergebnis spricht ja eigentlich für sich, 6-1.
Ja. Ich meine, man darf sich nichts vormachen. Ich glaube, als wir aufgestiegen sind, jedem von uns war klar, es wird die ein oder andere Klatsche geben. Habe aber selbst damit aber jetzt eher gegen Bayern oder Dortmund oder Leipzig so gerechnet und nicht zu Hause gegen Union, vor allem, weil ja die ersten 3 Spiele der Saison ja alle irgendwo, also man konnte immer noch den Spielen was Positives abgewinnen, und das jetzt so die erste Partie ist, nichts ging und wo man dann im Endeffekt nicht vorgeführt worden ist, aber das Ergebnis
ließ sich denkbar schlecht. Halbzeit 2 war es dann auch schon vorführen, muss man sagen. Ohne jetzt irgendwie, also Union musste sich nicht mal anstrengen und haben trotzdem nichts zugelassen, hat man das Gefühl gehabt. Wir waren wirklich, gerade in Halbzeit 2 da, das war schon echt schlimm zuzuschauen, muss ich sagen.
Ja, es ist auch irgendwo ein brutales Spiel. Also Union trifft gefühlt aus allen Lagen. Scholo kann da irgendwie keinen einzigen Ball halten. Ich glaube, es gibt durch die Statistik mit Expected Goals, da hat Schalke dann, ich glaube, 1,78 oder sowas, und Union nur 1,6 irgendwas oder
irgendwie. Wobei, da habe ich auch nochmal habe ich auch nochmal einen Nachtrag zu, weil ich wusste, dass das kommt. Schalke hat Expected Goals aus dem Spiel heraus 0,84.
Der Elfer ist es halt, ne?
Und Union hat aus dem Spiel heraus 1,18, genau. Und wir haben 0,7 Expected Goals bei Standardsituation und 0,79 durch den Strafstoß. Also das sind halt alles Standards und dann noch der Elfer, die in die Expected Goals damit einfließen. Aus dem Spiel heraus ging bei uns schon wirklich wenig. Wobei Halbzeit 1 noch akzeptabel war, da hat man wirklich sehr viel Pech, meine ich, gehabt.
Ja.
Man hat zwar auch das Gefühl, es ging was, man hatte auch Chancen, in Eckbälle zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer es war, Ciao, der da den Torwart
anschaut. Ciao, genau. Ja.
Aber auch
dicke
da
Chance hatte, von Tirode.
Wo Ronno den hält, ne?
Ja, also ich war mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit, auch wenn wir dann mit dem 3-1 schließlich dann in die Halbzeit gegangen sind, war ich eigentlich zufrieden. Ich glaube, so ja, muss man es dann gegen Union spielen, auch wenn wir, ja, wie gesagt,
ja, auch nicht ganz, weil du, die Tore waren ja schon, du musst aufmerksamer schon sein. Man hat schon das Gefühl, was gegen Wolfsburg und Gladbach in der Defensive, was man da alles reingeschmissen hat, waren irgendwie 5%, die da gefehlt haben, noch im Defensiven, vor allem an, jetzt nicht, dass man die nichts gegeben haben, so meine ich nicht, aber es waren irgendwie gefühlt so ein bisschen 5% weniger, weswegen auch dann die drei Tore fallen, würde ich sagen. Beim ersten Tor geht's, ja, fehlt dann die Entschlossenheit, den hohen Ball zu klären vielleicht. Da dürfen zwei Leute im 16er, ja, der eine legt den Ball, ne, per Kopf noch, ja, zu Torsby rüber und so weiter.
Wobei ich sagen muss, beim 1-0, da sehe ich noch, das kann immer passieren. Also die Flanke, ja,
gerade gegen
nach
Union,
der kurzen Ecke, eigentlich zu lang die Flanke. Dann, sag ich mal, Bülthamer muss nach hinten laufen. Die Unioner steht da, dass er das Kopfball nicht gewinnt. Irgendwo nahezu logisch. Und dann hat Tirole dann gegen Torsby den schlechteren Stand. Das kann natürlich auch so passieren. Das ist dann wirklich noch gut gemacht, beziehungsweise wirklich schwer zu verteidigen. Aber ich gebe dir recht, dass die anderen beiden Dinger kann man sicherlich besser verteidigen. Wenn ich mir da auch angucke, wie Drexler, ich glaube, es ist vor dem 3-1 den Ball klärt. Auch wie
Brunner beim zweiten, genau, glaube ich, ne? Oder was auch da
drin. Genau, das sind dann, sag ich mal, keine 2-1 war das. Das sind jetzt keine katastrophalen Fehler, sage ich mal, aber das sind halt schon Mängel in der Defensive. Und die bestraft dann Union dann in dem Spiel eiskalt. Ist natürlich auch denkbar ungünstig, dass du direkt, ich sag mal so, wenn du mit einem 2-1 in die Halbzeit gehst, dann kannst du in der zweiten Halbzeit da nochmal auf das Unentschieden gehen. So, klar, 3-1 ist auch nichts ausgeschlossen, aber ist natürlich so kurz vor der Halbzeit dann irgendwo extrem bitter. Und wir dann auch noch mit dem 4-1 direkt nach der Halbzeit, also dann war das Spiel eigentlich durch. Also
Union mit den zweimal mit dem perfekten Timing, muss man einfach sagen. Also Union war wirklich eiskalt und immer vom Timing her absolut, absolut stark. Das 2-1 auch in der Phase, wo wir vielleicht sogar die stärkere Mannschaft in dem Spiel waren. Also das war echt bitter.
Ja. Und dann, das muss man ganz klar sagen, die drei Tore in der zweiten Halbzeit, dann auch wirklich drei Abwehrböcke, ne? Also das ist ein bisschen das, was mir auch, Sorgen macht, ist, ich meine, es ist jetzt einmal vorgekommen, vielleicht kommt es so nie wieder vor, aber das waren einfach ja drei individuelle Fehler. Du darfst da nicht so schnell das 4-1 kassieren. Ich denke, ein Stellungsfehler da auch von Yoshida müsste es gewesen sein. Chao sieht da auch nicht ganz so glücklich aus. Später dann beim 5. ist es dann der Fehler von Chao und beim 6. ist, glaube ich, Brunner, der da so ein bisschen schläft. Das sind ja, sag ich mal, drei Fehler, wenn du die in der Bundesliga machst, die werden bestraft. Dass die Union dann auch noch die Bälle so treffen, wie sie treffen, passt dann irgendwo auch zum Spiel. Also insgesamt ein verdienter Union-Sieg und für uns natürlich wirklich eine bittere Pille, weil ich glaube, der eine oder andere auch was zu Hause gegen Union ausgerechnet hat. Ne?
Ja. Was sagst du? Ich weiß schon deine Meinung. Hast du die Handelfmeter-Szene gesehen, wo der Elfer nicht gegeben worden ist?
Nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Habe ich ehrlicherweise gar nicht gesehen, weil ich im Stadion war und
hatte mir schon auch Highlights wirst du dir auch wohl auch nicht mehr so angucken, ne?
Ich habe es mir nochmal angeguckt, weil ich mal wirklich wissen wollte, wer die Fehler gemacht hat vor den Toren und inwieweit Schwolo eine Bälle halten hätte können. Ich glaube, bei dem einen Ding hätte Schwolo
beim 3-1, glaube ich, können. Ne?
Genau, das klar.
Er sieht nichts, aber es ist ein Sommer, ein Riemann, die hätten die vielleicht behalten.
Ja. Ich glaube, genau, der eine oder andere Keeper hat ihn gehalten. Aber wie gesagt, in den Highlights zum Beispiel war jetzt die Szene mit dem Handspiel nicht dabei. Weiß nicht, weil es bei Sky aufgegriffen worden ist während des Spiels, aber jetzt auch im Stadion hatte ich nicht das Gefühl, dass da noch ein Handspiel war.
Also ich kann sagen, es war ein klares Handspiel, wo man sich nicht beschweren darf, wenn der Schiedsrichter den pfeift. Also vom Fernseher habe ich dann natürlich gedacht, vor allem, hat der Kommentator gesagt, ihm wurde nicht mal eine Überprüfung angezeigt. Das fand ich schon echt, das fand ich sogar frech. Es war ein klares Handspiel, was der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat. Und dann, jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich sagen, finde ich gut, dass der VAR nicht eingegriffen hat, weil das keine klare Fehlentscheidung vielleicht ist. Also der Ball geht gegen die Hand ist auch nicht am Körper, sondern so im rechten Winkel so ein bisschen, aber im Grunde genommen ist die Distanz ein bisschen zu kurz und die Reaktionszeit eigentlich nicht mehr da für den Verteidiger. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Weißt du noch, wann die Szene war? Also,
ich glaube, die war beim 1-0 Union. Das wäre das 1-1 gewesen. Es war vor dem Elfmeter dann für uns.
Ja.
Den hätte man, glaube ich, wenn der Schiedsrichter den im Spiel gepfiffen hätte, hätte der VAR nicht gesagt, ist kein Elfmeter, auf gar keinen Fall, weil Tendenz eher Elfer. Aber so finde ich es dann gut, dass der VAR nicht eingegriffen hat, weil, wie gesagt, keine klare Fehlentscheidung. So soll er ja dann auch wirken, weil der Schiedsrichter ja seinen Ermessensspielraum auf dem Platz auch noch braucht. Also sind wir uns einig, haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, dass das einfach sein muss. Aber natürlich unglücklich gelaufen für uns.
Ja.
Und über den eigentlichen Handelfmeter brauchen wir nicht diskutieren.
Nee, genau. Und da das einzig Interessante, dass mir Bülter geschossen hat, nicht Terodde, also Bülter hat es ja schon vorher gut gemacht gegen, ich überlege, war es gegen Köln oder? Nee, gegen Gladbach, stimmt, gegen Gladbach, ja. Wo er dann den 2-2 geschossen hat. Von daher auch verständlich, dass Bülter antritt und ja, schießt ihn wieder extrem gut. Also da kann ich mir vorstellen, dass Bülter die nächsten Strafstöße weiter schießt.
Ja. Wie man gehört hat, soll wohl Terodde auch selber gesagt haben, jo, lass du ihn schießen. Zeigt auch einfach, dass Terodde auch ein Teamplayer dann in dem Sinne ist. Ne? Also warum er auch so beliebt ist bei den Fans, dass er dazu.
Ja, so langsam muss ich sagen, so langsam gönne ich ihm jetzt auch mal das erste Tor in der Bundesliga,
damit unsere Diskussion beendet ist. Langsam muss er auch mal treffen, weil wir können nicht, weil unsere Stürmer Polter und Terodde, unsere Strafraumstürmer, sind beide noch bei 0 Toren und damit halten wir die Klasse nicht.
Nee. Und auch mit der defensiven Leistung. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine, man darf jetzt so ein Spiel nicht überwerten, weil es kann immer mal wieder Spiele geben, wo es dann Totalausfälle gibt, beziehungsweise das hat man auch letztes Jahr schon in der zweiten Liga gesehen. Wir sind keine Übermannschaft, in der ersten Liga erst recht nicht. Gehören wir zum letzten Drittel oder zum letzten Viertel, Fünftel. Von daher, wir müssen immer an die 100% kommen. Der Gegner im besten Fall nicht an die 100%. Wir brauchen ein bisschen Glück auch im Spielverlauf. Wenn das alles nicht gegeben ist, dann kannst du dir auch mal schnell eine Abreibung holen. Das hat man auch in der zweiten Liga, ich weiß nicht, gegen Regensburg gesehen, in der Hinrunde. So vielleicht dann im Vergleich mit dem Union-Spiel. Die Defensive war jetzt in dem Spiel auf jeden Fall wackelig. Auch wirklich viele Fehler. Und was man sich jetzt ein bisschen fragen muss, ist, was ist unsere Stärke? Weil, so habe ich es jetzt auch in den letzten Jahren wahrgenommen, es reicht oft in der ersten Liga schon aus, wenn du wirklich eine Stärke hast, sei es jetzt irgendwie das Pressing, wie vielleicht die Kölner, meine ich nicht, ich nehme mal Mannschaften wie Bayern, also die einfach die Qualität haben, raus, aber so die restlichen Mannschaften, wenn du extrem gutes Positionsspiel hast oder jetzt auch wie die Unioner dann extrem gut kontern kannst und extrem gut verteidigst, sag ich mal, so eine prägnante Stärke, und wenn du die gut ausspielst, reicht das oft aus, um vielleicht gar nicht auch was mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Und da muss ich sagen, frage ich dich jetzt, was ist unsere Stärke, beziehungsweise was könnte unsere Stärke noch werden? Wo haben wir von der Mannschaft her Potenziale? Weil da bin ich mir so ein bisschen unsicher.
Ja, ehrlich gesagt, ich auch. Was halt das ist eine sehr gute Frage. Also, wie gesagt, bisher waren Halbzeit 1, würde ich sagen, in allen Partien solide. Jetzt Köln nehme ich mal raus, aber auch da waren die ersten Minuten bis zur roten Karte solide. Dass mir vom Einsatz und so weiter alles stimmt, wir müssen das aber 90 Minuten auf den Platz kriegen. Und vor allem auch müssen wir fehlerfrei agieren, weil sonst endet es wie gegen Union. Und vielleicht müssen wir uns nach vorne auch mehr trauen, weil Umschaltspiel klappt auch noch nicht so ganz. Da einfach gestern waren es eigentlich nur Halbfeldflanken. Wir haben wieder viel zu sehr darauf gehofft, dass Uwean was macht. Brunners Flanken kamen gar nicht an. Also auch im Umschaltspiel nach vorne haben wir viele Situationen liegen lassen. Da müssen wir einfach deutlich stärker werden. Ja, ist halt auch blöd, dass wir in den Spielen gegen Gladbach und Wolfsburg zum Beispiel ohne Ballbesitz sehr gut klarkamen eigentlich. Ne? Da hat das eigentlich mit dem Umschaltspiel schon besser geklappt. Vor allem Gladbach, fand ich. Und dann gegen Union, die den Ball nicht haben wollen, da übernehmen wir dann auf einmal den Ball. Ja, fand ich dann, vielleicht hätte man da vielleicht auch sich ein bisschen zurückziehen sollen oder sowas, dass man so, aber auch mir fehlt vorne auch noch so ein bisschen Zielstrebigkeit, Tempo und so weiter alles. Bülter ist so ein bisschen der Einzige bislang, der überzeugen kann vorne. Das Zentrum gefällt mir eigentlich ganz gut. Gestern waren es aber sehr viele Fehler in der Raumaufteilung, hätte ich gesagt, vor allem defensiv. Kral auch, der am Ball doch manchmal sehr gute Aktion hat, aber dann irgendwie im defensiven Stellungsspiel manchmal noch nicht so ganz da ist. So sehe ich das zumindest. Oh. Da noch nicht so ganz. Da fehlt auch vielleicht die Abstimmung. Wir haben wieder eine neue Truppe. Da vielleicht muss ich wieder ein bisschen was einspielen, ist auch klar. Aber wir haben in der ersten Liga nicht erst recht nicht die Zeit dafür, muss man sagen. Naja, es bringt jetzt auch nicht alles schwarz zu malen. Ne? Es gibt ja den Spruch, lieber mal einmal dann halt 1-6 verlieren als 4-1-0. Aber in den nächsten beiden Spielen sollte auf jeden Fall schon mal ein Sieg drin sein.
Ja, nein, sogar eigentlich würde ich sagen, muss in den nächsten beiden Spielen.
Ja.
Also jetzt gegen Stuttgart oder auch vor allem gegen Bochum, die ja wirklich unser ärgster Konkurrent sind. Da darfst du auf gar keinen Fall verlieren, denen darfst du nicht die Punkte schenken. Und da muss der Sieg her. Also da sind wir jetzt irgendwo hin verpflichtet. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich weiß auch nicht, ich meine, auch von der Mannschaftsaufstellung her kann man auch kaum was ändern, weil die Viererkette, da auch eine Fünferkette zu machen, wäre Quatsch, haben wir nicht das Material für. Unser Zentrum, jetzt ein Latzer und Flick, ich finde, das hat man auch nach der Auswechslung oder nach einer Einwechslung von den beiden gesehen, die machen es nicht besser als jetzt die anderen drei, von daher, da kannst du nichts ändern. Vorne, du musst eigentlich mit einem Stoßstürmer spielen wie Tirol oder Polter, ich meine, klar, du könntest vielleicht auch einen Larsson dann als Spitze bringen, weiß nicht, inwieweit das Sinn macht. Bülter ist noch derjenige, der am besten in Form ist. Für mich vielleicht jetzt die einzig logische Änderung, dass Drexler wieder aus der Elf rausgeht. Ich weiß nicht, ob Larsson nächste Woche ja bereit ist für 90 Minuten oder ob dann ein Mohr wiederkommt, sodass der über links ein bisschen Dampf macht, aber das hat mir halt auch schon wirklich gefehlt. Also Drexler jetzt in dem System hat er für mich nicht funktioniert.
Ja. Ist halt
mit dem Ballbesitz.
Ich weiß gar nicht, was
wir. Ich muss sagen, auch vor allem.
Ja, sag ruhig,
das genau. Ist zu Ende. Ich glaube, wir kommen beide zum selben Punkt. Vor allem in der zweiten Halbzeit war mir auch irgendwie gar nicht mehr klar, was für ein System wir spielen, weil die rechte Offensivseite gar nicht besetzt war. Da war Brunner komplett alleine auf der rechten Seite, dann irgendwie sehr viel im Zentrum und auf links. Das hat irgendwie so nicht gepasst, vor allem, weil man ja auch weiß, also es bringt Brunner gar nichts, dass vor ihm, sag ich mal, so viel Platz ist, weil Brunner ja wirklich niemand ist, der dann austankt oder extrem gut Flanken schlägt, sondern er ist gerade darauf angewiesen, dass vor ihm jemand spielt, wo er hinterlaufen kann, einfach Doppelpässe, vielleicht ein Steckball, also um irgendwie Gefahr von der rechten Seite zu erzeugen, ist es meiner Meinung nach eigentlich Pflicht, dass da, sei es jetzt ein Bülter oder ein Mohr oder ein Larsson, dass so einer von solchen Leuten spielt. Klar, Mohr jetzt wahrscheinlich nicht, weil er Linksfuß ist, aber da macht es wenigstens, glaube ich, mit einem Drexler zu spielen.
Ja. Vor allem Drexler ist auch, wenn du ist auch für rechts, sei es, ob es ein richtiger Außen ist oder ob es ein Außen für die Halbräume ist, ist er einfach kein Spieler für. Also da fehlt einfach das Tempo für. Also einen Drexler kannst du in der Zentrale hinstellen, würde ich sagen, auf der 10 oder 8, wenn du ihn in einem System hast, aber für die Außen ist er erst recht zu langsam für. Und auch da gar nicht seine richtigen Stärken mit einbringen kann, weil er hat dann, glaube ich, ein gutes Gespür für Räume und eine Passsicherheit vielleicht auch. Also da sehe ich ihn auch überhaupt gar nicht auf der Position. Ich bin gespannt. Also Mohr hat eigentlich mir in den ersten, ich habe mich gewundert, dass er auf der Bank sitzt, weil der doch mit Uwe Jahn sehr viel Dampf gemacht hat über links. vor allem gegen Gladbach. Also da hatte ich jetzt damit gerechnet, dass der wieder rein rotiert. Ich sehe es auch als logischen Schritt. Oder du bringst halt mal Larsson, der auch bisher nur sehr undankbare Einwechslungen fast hatte. Gegen immer nur die letzten Minuten. Und gegen Wolfsburg war es eine Abwehrschlacht und gegen Gladbach im Prinzip ja auch fast. Ne? Und ja, beim Stand von 4-1 reinzukommen, bringt ihm auch nichts mehr. Also da weiß man auch noch nicht, wie gut ist der wirklich. Deswegen würde ich den auch gerne mal von Anfang an sehen. Bülter sollte sich jetzt festgespielt haben. Allerdings ist Bülter auch keine alleinige Spitze. Deswegen muss auf jeden Fall Terodde oder Polter weiterhin vorne drin stehen. Vor allem, weil wir auch über Flanken kommen. Ich bin mal gespannt, was für den nächsten Spieltag, was sich da so tut in der Aufstellung. Also auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass Kramer Latzer bringt. Ich würde mir auch Kral weiter wünschen, weil er doch wesentlich also moderner ist.
Also, und ich persönlich, ich glaube, das wissen jetzt auch schon alle, die den Podcast zwei Folgen gehört haben. Ich bin nicht der größte Freund von Latzer, zumindest nicht von seinen fußballischen Fertigkeiten. Ich fand ihn auch wieder nach der Einwechslung schwach. Also auch wieder die Wege, die er gemacht hat, ist für mich immer ein bisschen wie so ein alter Mann, der es nochmal irgendwie versucht, aber fehlt da die Spritzigkeit und irgendwie auch die Galligkeit, hinter manchen Bällen hinterher zu gehen, trabt er immer durchs Mittelfeld. Ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass Kral da manchmal sich falsch positioniert. Auf der anderen Seite wirklich fußballerisch, finde ich, hat er auch dem Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut getan. Ja. Da ist jetzt vielleicht eher so ein Kraus untergegangen, der zumindest im Stadion, wie ich das Gefühl hatte, gar nicht am Spiel teilgenommen hat oder insgesamt, sag ich mal, kaum in Erscheinung getreten ist. Also ich hoffe, dass das Zentrum so bleibt
in der nächsten Partie. Ich sehe das von der Qualität her, das Spiel an sich, das Zentrum bei uns auch am stärksten.
Ja. Bevor wir jetzt wirklich zum nächsten Spiel kommen, ist da erstmal noch so das nächste Entscheidende, was jetzt bis Mittwochabend passiert, beziehungsweise dann bis Mittwoch 0 Uhr, ich glaube, bis dahin geht das Transferfenster. Da könnte es ja auch noch in Bewegung kommen. Also so oder so wollen wir ja noch Spiele abgeben. Harit natürlich, aber wie man jetzt heute mitbekommen hat, werden wir wohl halt auch Malik Chau möglicherweise verlieren. Ich meine, das wurde ja eigentlich am Anfang, glaube ich, auch schon so kommuniziert, dass ich wurde schon von allen Medien berichtet, seit Anfang der Transferperiode, dass er gehen könnte und Geld in die Kassen einspielen sollte. Dann war es heute Morgen dann wieder AC Mailand, die ja auch schon in der Winterpause angefragt haben. Anfangs hieß es 5 Millionen, da haben sich alle aufgeregt über Schröder. Jetzt, glaube ich, berichtet Sky und auch Bild und Sport 1 von 10 Millionen. Möglicherweise über, glaube ich, 2 Boni, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also doch ich sag mal so, mit 5 Millionen, da würde ich mir auch denken, ja, schade, hätte man mehr rausholen können. Es sollten es jetzt wirklich 10 Millionen plus 2 Boni sein, ist das für mich dann doch irgendwo mehr, auf jeden Fall das Maximum, was wir rausgeholt haben, oder?
Ja, also mit 5 Millionen wäre ich auch nicht zufrieden gewesen, muss ich sagen. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. 10 Millionen ist, wie gesagt, das Maximum, was du, denke ich, rausholen kannst, vor allem in unserer Situation. Jeder weiß, wir brauchen Geld. Also wir sind nicht in der besten Verhandlungslage. Und sportlich gesehen ist es natürlich aber schon ein Schlag, muss man sagen. Also weil er der einzige Innenverteidiger ist bis jetzt, der zumindest Bundesliga fit ist. Ich meine, Greimel und Cissé, wie gesagt, sind noch ganz schwer einzuschätzen. Der ja einfach auch über Schnelligkeit verfügt und auch eine gewisse Größe und auch wirklich viele Zweikämpfe gewinnt. Ich glaube, gestern auch wieder der Spieler mit den meisten Zweikämpfen gewonnen, auch wenn er ein, zwei Böcke schießt, aber er ist halt vielleicht so der modernste Innenverteidiger, den wir haben, und eigentlich sollte da vielleicht sogar noch ein Ersatz kommen, im besten Fall.
Muss, also wie gesagt, auf Dauer hoffe ich schon, dass Greimel sich in die Elf spielt. Dem traue ich einen Schritt auch zu. Cissé kann ich mir da nicht vorstellen. Aber jetzt vor allem auch im Hinblick auf die nächsten Spiele, mit dann wahrscheinlich erstmal noch Kaminski und Yoshida, haben wir wahrscheinlich nicht nur die älteste Innenverteidigung der Liga, sondern auch die langsamste. und dann auch womöglich von der Qualität her die schlechteste. Und das ist natürlich vor allem für einen Aufsteiger dann ein dickes Problem. Also wie gesagt, ich kann es vollkommen verstehen, ich würde für diese 10 Millionen, am Ende vielleicht dann sogar 12 Millionen mit dem Boni, Ciao auf jeden Fall auch ziehen lassen. Mehr ist er nicht wert. Ich halte ihn jetzt auch wirklich nicht für den Überspieler. 7 oder 8 wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden gewesen. 10 sind ein guter Deal. Aber klar, du brauchst Ersatz. Sicherlich werden wir das Geld nicht komplett reinvestieren. Mal gucken, was jetzt am Ende einer Transferperiode noch möglich ist. Vielleicht auch einfach nur ein Leihspieler, der bisher bei seinem Verein nicht zugekommen ist. Aber ich denke schon, dass Schröder sich da was einfallen lassen wird. Weil ansonsten sind wir einfach wirklich dünn besetzt. Und auch vor allem nicht nur dünn, sondern auch qualitativ würde ich da mal hinter der Innenverteidigung ein dickes Fragezeichen machen. Sollte Ciao uns verlassen. Wovon ja stand heute jetzt auch auszugehen, das muss man ja sagen. Ne?
Das Problem ist an der Innenverteidigung, wie gesagt, also man muss hoffen, dass Greimel sich schnell reinspielt und auch wenn er das schafft, ne, ich glaube, seine vorherige Verletzung war ein Kreuzbandriss, glaube ich.
Genau, auf jeden Fall was langwieriges.
Genau, und was er auch stabilisiert jetzt nicht unbedingt deinen Körper. Da muss man sehen, ob der wie anfällig der jetzt ist. Und Yoshida und Kaminski sind einfach beide zu langsam. Ich sehe Yoshida noch als stärker, weil er gestern war nix bei ihm, muss man auch dann offen ansprechen. Aber einfach noch ein bisschen cleverer ist vielleicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen schnelleren, modernen Innenverteidiger. Weil sonst sehe ich auch echt auf der Position schwarz. Und jetzt bin ich gespannt, ich habe jetzt auch schon gelesen, dass man wohl auch nach den letzten beiden Spielen auch mal sich auf anderen Positionen vielleicht nochmal umguckt, was irgendwo geht. Natürlich dann nur im Bereich ablösefreie Spieler oder Laie. Weil man scheinbar auch da nicht so zufrieden war.
Kann ich verstehen. Also man muss immer gucken, wo man noch sich qualitativ verbessern kann. Ich denke, der erste Schritt wird aber erstmal sein, dass wir noch Spieler auch noch loswerden müssen. Also ich denke jetzt vor allem an, Riedlied auf der Hand, aber vor allem auch an einen Idrissi, einen Matriciani, möglicherweise vielleicht auch einen Aydin, sodass man sogar einfach diesen Spielern eine Spielpraxis gibt, weil das ist, wie die Spieler sind.
Wobei, du kannst nicht Matriciani allem, und Aydin, kannst auch du Aydin. Beide nicht gleichzeitig.
Nee, muss halt dann einer von beiden sein. Aber das sind eben junge Spieler, die Spielpraxis benötigen und die auch den Kader unnötig füllen derzeit. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch 3-4 Spieler verpflichten und keinen von denen abgeben. Sondern da wird hoffentlich noch was passieren. Auch weil ich mir es für die Jungs wünsche, dass sie einfach spielen, um in ihrer Entwicklung nicht zu stagnieren. Weil das muss man ja sagen, Aydin zum Beispiel wird sich höchstwahrscheinlich auf der rechten Seite nicht mehr durchsetzen. Auch in Idrissi scheint der Mittelfeld nicht die erste und auch nicht die zweite Wahl zu sein. Von daher sollten da vielleicht nochmal Laien angepeilt werden. Aber wie gesagt, die dicken Dinger sind dann eben Ciao und dann eben Harit, wo ich auch wirklich sehr, sehr gespannt bin. Das zieht sich jetzt ja auch wieder gefühlt bis zum Deadline, der ich glaube ist auch freigestellt für Gespräche. Aber mal gucken, was da für eine Lösung gefunden wird. Ich befürchte ja ehrlicherweise schon wieder, dass es wieder kein Verkauf wird, sondern eher eine Leihe, vielleicht wieder mit einer Kaufoption oder so. Aber das wäre natürlich wieder nicht so optimal, ne?
Nee, also natürlich, wir brauchen das Geld und sind auch ein bisschen darauf angewiesen, das zu bekommen. Jetzt geht Schau wahrscheinlich, ne? Das würde zumindest das ein bisschen kompensieren, wenn Harit jetzt nur per Leihe geht, aber geplant war natürlich von Anfang an Verkauf, wurde ja auch offen so kommuniziert. Ich hoffe, da passiert auch noch was. Dann schauen wir mal. Ist jetzt heute freigestellt für Gespräche, das macht mich ein bisschen optimistisch, aber sind wir mal gespannt, auf welchen Deal das dann am Ende hinausläuft.
Ja, ich meine, jetzt habe ich die Frage, es wurde ja schon, glaube ich, so ein bisschen mal publiziert oder zumindest von den Medien bespielt, dass Schalke sich da irgendwie, weiß ich nicht, was zwischen 7 bis 10 Millionen hofft sogar für Harit. Jetzt halt die Frage, wer jetzt wirklich an den letzten 3 Tagen vom Deadline Day jetzt bereit ist, dann doch für einen Spieler wie Harit 7 bis 10 Millionen auszugeben. Also ich will nicht sagen, ich halte es für ausgeschlossen, aber ja, ich gehe jetzt eher mal stark von der Leihe aus. Vielleicht dann mit einer Kaufoption, im Bestfall vielleicht sogar mit einer Kaufpflicht. Aber ja, mit einer Leihe, ich meine, so oder so, wir müssen auf jeden Fall, müssen wir ihn loswerden, einfach aufgrund des Gehalts. Aber ich habe auch ehrlicherweise keinen Bock, in einem Jahr wieder das Thema Harit zu haben, weil es dann wieder nur eine Leihe ist. Und dann hat er auch immer nur noch ein Jahr Vertrag. Die ganzen Verhandlungspositionen werden nicht besser. Ist ja die Frage, wie performt er bei seinem Verein? Ja, von daher...
Muss man dann auch dann einfach mal überlegen, dass man den Unterwert auch mal abgibt, ne?
Ja, ja. Ich meine, man muss mal auch sagen,
jetzt allein... Viele erhoffen sich da ja noch 10 Millionen oder sowas von. Ich glaube, das können wir uns abschminken.
Ja.
Also wenn man 5 kriegt, dann ist man sehr gut noch aus der Situation rausgekommen.
Sicherlich, sicherlich. Vor allem, weil man ja wirklich nicht vergessen darf, dass er uns auch nächstes Jahr, wenn er dann wieder die 3 Monate Juni, Juli, August bei uns ist, das kostet uns ja wieder 1 Million. Ich meine, klar, das haben andere Vereine auch, aber bei uns ist das Ganze halt immer noch schmerzhafter. Also von daher, ja, lieber dann vielleicht 1 Million unterm weniger verlangen und somit dann irgendwie das Gehalt dann noch kompensieren. Aber wie gesagt, also ich habe einfach allein von der Qualität her, glaube ich, wird man einen Spieler oder sollte man einen Spieler wie Harit loswerden. Das Problem ist einfach das enorme Gehalt, weil er jetzt es nicht wert ist, 5 Millionen zu verdienen, sondern vielleicht eher 2 bis 2,5, irgendwas in die Richtung. Und das macht es, glaube ich, einfach so schwierig, weil er wird sicherlich keine Abstriche machen wollen und kein anderer Verein will das Gehalt bezahlen. Ja, mal gucken, wie das eben gelöst wird.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Naja, Deadline Day ist ja, also, ich weiß gar nicht, ist das jetzt der erste?
Es müsste eigentlich wieder der 31. sein.
Echt? Bist du sicher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da mal irgendwas gelesen, dass das nach hinten geschoben wird.
Ich will dafür jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen, aber warum sollte es einen Tag Unterschied geben, oder?
Ich glaube, weil andere Länder auch einen Tag länger machen, Deutschland sich angepasst hat. Ich überprüfe das jetzt mal gerade hier.
Stimmt. Als Faktenchecker ist es deine Aufgabe, ne?
Eben. Auch ohne Laptop. Kriege ich das hin. Und endet am 1. September um 18 Uhr. Tja.
Ja, hast du den richtigen Riecher bewiesen.
Genau. Also, wir werden das mit Spannung verfolgen. Jetzt muss ich auch nochmal über 2 Dinge mich ein bisschen, ja, was heißt aufregen, aber die möchte ich ansprechen, weil wir uns in der Kommunikation bzw. Außendarstellung jetzt in diese Woche nicht, glaube ich, so gut getan haben. Erstens fang die Sache mit den NFTs an, wo ich sage, ich bin jetzt nicht allzu gut in der Materie drin, aber hat das wirklich was bei einem Fußballverein was zu verloren? Vor allem bei einem Fußballverein wie Schalke 04? Ich glaube nicht. Das hätte man sich sparen können. Und das Zweite, was mich diese Woche einfach gestört hat, waren die Ticketanfragen. Weil die Ticketanfragen jetzt möglich sind, das, ne, interessiert dich natürlich nicht als Dauerkarteninhaber. vor allem ist es jetzt so, dass wir nicht mehr nur für die nächsten 3 Spiele oder sowas anfragen, beziehungsweise Karten kriegen können, sondern jetzt für alle Spiele, für alle restlichen Spiele der Saison und auch für Spiele, die überhaupt noch nicht terminiert sind. Und natürlich ist dann auch die Zahlung erfolgt dann ja auf einen Schlag. Wo ich mich dann frage, ist das wirklich fanfreundlich? Ich glaube nicht. Mir ist bewusst, dass das früher auch mal so gehandhabt wurde, aber warum ist das auch wieder ein Schritt zurück? Es war doch super so, dass man jetzt für die nächsten Spiele einfach anfragen konnte. Ne, das konnte man dann auch noch bezahlen. Das waren dann für die Nordkurve für mich, weiß ich nicht, um die 30 Euro. Ne, die kann ich dann auch mal bezahlen. Aber wenn ich jetzt für wie viele Heimspiele kommen da noch? 14 oder so?
15.
Stimmt, waren erst 2. Ja, gut, für Bochum habe ich jetzt schon Karten, also dann doch nur 14. Wenn ich die für jetzt alle auf einmal anfrage, da kannst du ja ausrechnen, und wenn ich die dann noch für eine zweite Person anfrage, sind dann für mich auf einmal ja über 200 Euro weg. Und das natürlich, ob das jetzt so geil ist, und dann die Spiele auch noch nicht mal terminiert sind, das heißt, ich weiß überhaupt gar nicht sicher, ob ich kann an diesen Tagen, das ist jetzt, finde ich, nicht unbedingt fanfreundlich gelöst.
Ja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen, also sehe ich genauso wie du. Also ich hätte es noch irgendwie verstehen können, wenn man ist die komplette Hinrunde oder sowas, aber jetzt auch schon die komplette Rückrunde. Vor allem, ja, es macht einfach keinen Sinn, Spiele zu verkaufen, die nicht terminiert sind. Und vor allem, ich meine, klar, als Dauerkartenbesitzer, da hast du dich ja, sag ich mal, auf dieses Schicksal eingelassen, aber warum solltest du jetzt als Käufer einer Einzelkarte für ein Spiel schon so früh dir die Karten kaufen müssen, wenn du ja wirklich nicht weißt, was ist jetzt am 7. April? Also so weit im Voraus zu planen, finde ich unnötig. Sicherlich wird man
auch. Du weißt ja noch nicht mal am 7. April, ob da überhaupt ein Schalke-Spiel ist, weil die Spieltage noch nicht mal terminiert sind. Das heißt, du musst dir quasi das ganze Wochenende überlegen, was könnte da sein, etc. pp. Ist einfach komplett. Ja, also die Lösung ist einfach nicht fair dem Fan gegenüber. Ja. Und gerade nachdem man sich in der letzten Saison so viel Mühe gegeben hat, um Fannähe und auch um seinen guten Ruf wieder herzustellen, beziehungsweise den schlechten Ruf abzubauen, und das ja auch gelungen ist, würde ich sagen, ist das jetzt wieder ein Schritt zurück.
Ja, sehe ich so. Ich meine, sicherlich wird man auch so noch im Nachhinein dann Karten bekommen, weil Leute dann terminliche Probleme bekommen werden oder sowas. Aber ja. Das kann ja eigentlich trotzdem so nicht die Lösung sein. Ja, verstehe ich vollkommen. Also kann ich verstehen, dass da einige Fans enttäuscht sind. Und ich glaube, man muss nicht Albert Einstein sein, um zu sehen, dass das jetzt irgendwie nicht die ideale Lösung ist, ne?
Ja. Also es war ja vorher wirklich so gut, wie es war, mit diesen, dass man drei Spieler anfragen konnte bei der ersten Anspielanfrage. War super gemacht, ne? Und wie gesagt, von mir aus sollen sie vier Spiele machen, oder ich weiß gar nicht, wie viele kommen denn überhaupt noch in der Hinrunde? Müssen ja dann, ja, wären dann schon fast die komplette Hinrunde, wenn du vier Heimspiele noch machst. Das hätte man auf jeden Fall besser lösen können. Und da bin ich auch ein bisschen, ja, enttäuscht, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir jetzt leisten kann, zu jedem Spiel zu gehen. Ich müsste halt wirklich auf einen Schlag, erstmal dann wird es natürlich schwierig sein, Karten zu bekommen, weiß ich nicht, weil die Nordkurve, die ist natürlich immer sofort weg. Ja. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und wenn du jetzt 15 Mal Nordkurve anfragen musst, ob das dann preislich ist, das eine Problem, und dann, ob man dann was bekommt, welche Spiele fragt man dann zuerst an, die nächsten, oder doch dann vielleicht so Spiele wie Leipzig oder Leverkusen, riskiert dann aber, dass man bei den nächsten Spielen nicht dabei sein kann. Das finde ich nicht.
Also irgendwo einfach nur ein Humbug, ne? Also brauchen wir, glaube ich, nicht mehr weiter zu reden. Weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Worüber wir aber noch reden sollten, ist jetzt das kommende Spiel gegen Stuttgart. In Stuttgart. Die haben ja gerade, glaube ich, 0-0 gegen Köln gespielt. Was sagst du dazu? Was erwarten wir?
Ja, Stuttgart, für mich auch noch eine Wundertüte. Ich sehe sie von den Abstiegskandidaten, die genannt werden, eigentlich sogar als die stärksten. Man muss jetzt abwarten, wie sieht deren Deadline Day noch so aus, aber ein Sosa und ein Kalajdzic könnten noch verlassen.
Ich glaube sogar Kalajdzic höchstwahrscheinlich. Ja. Ich meine, klar, die werden sicherlich auch noch nachlegen, wenn es nicht nur mit dem Pfeiffer in die Saison gehen als
Stürmer. Ja, der Pfeiffer hat übrigens eine rote Karte bekommen heute gegen Köln. Das heißt, der ist gesperrt und die brauchen auf jeden Fall noch einen richtigen. Obwohl, die haben noch Thiago Tomás. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei dem aussieht. Der natürlich auch noch, wenn du den als dritten Stürmer hast, also dann kann es bei dir nicht so schlecht sein. Ich weiß aber gar nicht, wie es mit dem aussieht, ob der auch verletzt ist oder irgendwas war, weil der ist nämlich auch nicht im Kader gewesen. Muss ich mich nochmal reinlesen. Aber ich würde sagen, vom Kader her sind wir da auch der Underdog, muss man einfach sagen. Silas, ein Mavropanos, also das sind Spieler, die eigentlich nicht zu Abstiegskandidaten gehören.
Ja, da sehe ich genauso. Ich glaube, was uns noch ein bisschen die Karten spielen könnte, dass Stuttgart eine Mannschaft ist, die zumindest jetzt erstmal vermeintlich gerne Ballbesitz hat, auch guten Fußball pflegt, da habe ich, sag ich mal, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns dann wieder darauf fokussieren können, wie wir es gegen Wolfsburg und auch wie wir es gegen Gladbach gemacht haben, dann mit hoher Intensität dagegen zu schlagen. Ja, Stuttgart vielleicht, sag ich mal, ist auch nicht die Mannschaft, die am ganz oben, aber auf der Mentalitätsskala ist, zumindest auf den ersten Blick, und so denen irgendwie den Schneid abkaufen können. Ja, ansonsten erwarte ich ja auch eigentlich, dass wir uns eher wieder auf die Defensive konzentrieren müssen und die Stuttgarter ja, das Spiel machen werden.
Ja, glaube ich auch. Du darfst halt, du kannst Stuttgart jetzt nicht sagen, schwer einstellen, weil du nicht weißt, wer im Endeffekt auf dem Platz steht. Ein Kalajdzic wäre natürlich gut für uns, wenn der fehlt, gerade weil dann auch so ein bisschen ja, Standardstärke ein bisschen wegfällt, aber du weißt ja nicht, wen holt Stuttgart dann noch und ist der überhaupt gegen uns dann schon bereit zu spielen oder was? Vielleicht muss der Neuzugang dann sogar spielen, weil Pfeiffer rot gesperrt ist. Deswegen kann man das jetzt schlecht einschätzen, weil du nicht ganz genau weißt, wer auf dem Platz steht. Ich würde sagen, Stuttgart ist der Favorit. Stuttgart spielt auch den besseren Ball als wir. Und wir sollten zusehen, dass wir die Fehler, die wir gegen Union gemacht haben, auf jeden Fall mal abstellen, weil sonst gibt's da auch einige Gegentore. Wie gesagt, du hast es schon gut gesagt, man muss schauen, dass man den über das Körperliche, wie auch gegen Gladbach und Wolfsburg, ja gut geklappt hat, den Schneid abkaufen kann. Weil er auch natürlich viele ja, Techniker auch bei sind bei Stuttgart, die das vielleicht jetzt nicht so spielen wollen. Ne? Zum Beispiel vor allem vorne vielleicht mit Silas und Führich, die das jetzt vielleicht nicht so mögen, wenn du denen ganze Zeit so ein bisschen auf einen mitgibst und so weiter. Genau. Wir müssen über die Körperlichkeit, werden wir wahrscheinlich auch wieder so versuchen. Ich würde mich wundern, wenn wir anders agieren.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn du gerade schon den Silas erwähnst, der spielt ja momentan auch in der Sturmspitze, also wenn ich den dann da höchstwahrscheinlich gegen Kaminski und Yoshida sehe, wird mir jetzt schon schwarz vor Augen. Also ich glaube, das könnte auch abenteuerlich werden teilweise. Der ist ja doch ziemlich schnell und vor allem dann auch in Dribblings sehr gut. Ja, mal gucken, wie die beiden hier wahrscheinlich höchstwahrscheinlich spielen werden, wenn Schau uns verlässt.
Führe ich ja auch einen Spieler, der wirklich auch schnell ist. Also
und auch sehr, sehr quirlig. Also da wird unsere Abwehr auf jeden Fall gefordert werden. Wie ist es jetzt auch schon diese Woche mit Becker und Siebert Schuh war sie auch schon überfordert, auch wie ich zwei sehr gute Spieler, aber das wird sich nicht ändern, das wird auch in den kommenden Spielen immer so sein, dass wir auf gute Offensivspieler treffen werden, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, auf den Blick auf die Tipps spiegelt sich der Favoritenstatus, den du gerade so ein bisschen hast herausklingen lassen, auch in deinem Tipp wieder für Stuttgart oder nicht?
Ja, im Grunde genommen, ja. Das ist natürlich alles immer auch der letzte Eindruck, dem letzten Eindruck geschuldet. Nach einem 6-1 jetzt zu sagen, dass beim nächsten Spiel alles top wird, das wäre, glaube ich, mutig. Ich tippe 2-0 für Stuttgart. Ich sehe Stuttgart stärker. Du solltest aber zusehen, dass du mindestens einen Punkt eigentlich mitkriegst, weil 4 Punkte dürften es eigentlich schon sein gegen Stuttgart und Bochum in den nächsten beiden Spielen.
Ja, okay. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich meinen Tipp ändern soll. Ich war jetzt erst bei einem 2-1, bin aber auch zwischen einem 2-1 und 1-1 geschwankt, 2-1 für Stuttgart. Um ein bisschen mehr Spannung ins Tippspiel reinzubringen, tippe ich mal 1-1, aber nicht so optimistisch das 1-1, sagen wir mal so.
Ja. Aber man ist ganz ehrlich, erwartet jetzt aber auch ein bisschen eine Reaktion oder dass das so ein bisschen irgendwie auch vielleicht auch ein Wachmacher ist, man darf nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde in dieser Liga nachlässig sein, weil sonst kriegst du halt 6 Gegentore, dass wirklich so ein Denkzettel einfach vielleicht dann einfach ist, darauf müssen wir hoffen. dass es sowas nicht nochmal passiert. Und ja, Stuttgart wird eine harte Nuss, würde ich sagen. Von vielen auch, glaube ich, noch unterschätzt. Deswegen, ja, ich glaube, nächste Woche wird es nichts, aber wir sollten zusehen, dass dein Tipp vielleicht der richtige wird.
Darauf können wir uns am Ende der Folge, glaube ich, einigen. Dann würde ich sagen, ja, entlasse ich dich jetzt auch, damit du deinen letzten Urlaubstag oder Abend zumindest noch genießen kannst. Und dann ja, haben wir, glaube ich, trotzdem wieder, ich dachte, vielleicht wird es heute eine kürzere Folge, vor allem aufgrund des Spiels und deines letzten Abends, aber doch ja wieder eine ordentliche Zeit hier gebrabbelt.
Genau.
Von daher, ja, dir noch einen schönen letzten Urlaubstag und euch Hörern und Hörerinnen eine schöne Woche. Ja, nimm's nicht so schwer mit Schalke, zumindest diese Woche nicht. Und
wir wissen, das ist leichter gesagt als getan. Ja.
Also, man muss ja auch mal reden schwingen dürfen.
Aber was? Genau.
Von daher Glück auf und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Glück auf.